Von Borne Solinowo in Polen hatte ich noch nie etwas gehört. Selbst 2 Tage, nachdem wir schon in diesem Ort mit unserem Camper Station gemacht haben, war mir nicht klar, was diesen Ort so besonders macht. Es ist seine Geschichte, genauer gesagt seine Militärgeschichte. Und es ist der Ort der ganz persönlichen Geschichte von Dariusz Czerniawski. Er hat ein kleines Heimatmuseum gegründet und es zu seinem Lebenswerk gemacht.
Also wir haben hier eine kleine Heimatstube, wo wir haben gesammelt verschiedene Dokumente, bisschen Erinnerungssachen und das wir präsentieren 3 Geschichten. Also deutsche Geschichte bis 1945 und nach dem bisschen russische Geschichte, also russische, sowjetische Geschichte, sowjetische Armee hier in Polen und auch Kriegsgefangene aus der Zweiten Weltkrieg.
Gemeinsam mit Gina Malinowski, die all das möglich gemacht hat und als unsere polnische Freundin auch als Übersetzerin eingesprungen ist, bekam ich eine ganz persönliche Führung und auch schnell den Grund, warum dieser Ort für Dariusz so besonders ist.
Also ich bin geboren am Niederschlesien und meine ganze Familie stammt aus Ungebuk Lemberg. Also ich heiße Czerniawski, das ist typischer polnischer Name. Und das war ein kleiner Ort, heißt Czerniawa, und wir stammen aus diesem Ort. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, wir sind umgesiedelt nach Niederschlesien. Die Deutschen sind nach Westen und die Polen aus Osten nach Westen. Und das ist eine tragische Geschichte. Natürlich ganz besonders für die Deutschen. Das war Flucht. Für Polen, das war Umsiedlung. Und das war ganz anders. Und ich habe gesehen im polnischen Fernsehen am Ende 1992 eine Reportage. Und wenn ich war klein Kind, mein Großvater hat mir erzählt, wie war in Breslau am Ende Mai 1945. Erste transporteten die Polen und noch die Russen, gebrannte Häuser und absolut leere Stadt, Geisterstadt. Und ich will das anschauen. Und ich im Nacht fahre mit einem Zug. Morgen bin ich hier eingekommen nach Neustettin. Das ist 20 Kilometer von uns. Und war keine Möglichkeit, zu einem Bus kommen. Nur zu einem Dorf, wo war Gemeinde. Und ich muss einen speziellen Zettel erhalten. Meine Datei und so weiter. Und ich bin eingekommen mit einem guten Mann, mit einer polnischen kleines Fahrzeug, Fiat 126. Und sie haben gesagt, haben Sie 6 Stunden? Ich war im Borne Solinowo 6 Stunden und ich habe keinen Mensch getroffen.
Und damit stehe ich also in dem Heimatmuseum eines Ortes, den es offiziell für die Polen in Polen noch keine 30 Jahre lang gibt.
Also heutige Borne Solinowo, das ist die jüngste Stadt im ganzen Polen. Polen existiert hier seit 1992 vom Oktober, nach dem Weg russische Armee aus ganzes ehemaliger Truppenübungsplatz. Das war eine austerritoriale Fläche, ungefähr 200 Quadratkilometer, ohne polnische Verwaltung, ohne polnische Administration. Das ist wirklich genau wie in Russland, nur das Geld war polnisches Lotte. Alles war genau wie in Russland.
Ja. Und war das militärisches Sperrgebiet?
Ja, das war absolut fest Geheimniszone in Polen. Also in Polen, im 80er Jahren, im letzten Jahrhundert, das war ungefähr zwischen 60.000 bis 80.000 sowjetische Soldaten. Aber in Ostdeutschland in dieser Zeit, das war mehr als 900.000. Also das ist die Proportion. Ja. Und hier war eine große geheime Base und auch seit 1968 die Russen haben in Polen Atomwaffen in 3 verschiedene Plätze und einer ist 29 Kilometer von Borne Solinowo Richtung Deutschkrone, auf Polnisch Wałcz heißt das Ort. Bei Kolonia Brzeźnica auf Deutsch heißt Brzeźnica. Und die Russen haben in Polen, natürlich das war das größte Geheimnis Warschauer Pakt, und sie haben ungefähr auf diese speziellen drei Anlagen ungefähr 200 Atomwaffen zwischen 15 bis 300 Kilotonnen. Das war diese Waffen für Angriff nach Westen. Das war ein Plan vom, auch mit, vom polnischen Armee von 1970. Von Mecklenburg-Vorpommern Richtung nach Westen, nach Dänemark, auch Belgien bis Calais in Frankreich. Das war eine Plan Warschauer Pakt für polnische Armee.
Nun haben wir Deutschen mit diesem Teil des Kalten Krieges, dem Warschauer Pakt und der NATO, dem Bau und dem Fall der Mauer sicherlich reichlich Berührung mit diesem Teil der Geschichte. Wir wissen, was es heißt, ein Land wieder aufzubauen oder wieder zu vereinigen. Was es aber bedeutet, einen Ort erstmals tatsächlich aufzubauen, quasi eine Geisterstadt in eine lebendige Stadt zu verwandeln, das wird mir nochmal klar, als Darius Folgendes sagt.
Und das ist ein großer Umbau in ganz Europa, Militärort für Zivilisten. Und hier, damals waren die zwei größten Totalitarismus auf ganzer Welt. Ja, also Faschismus, Nazi und Kommunisten. Und jetzt wir bauen neues Zivilstaat. Damals war gesperrte Zone, verteilt für 18 gesperrte Zonen. Und das war unmöglich für die Polenbesucher. Nur bei 1. Mai oder 9. Mai kommen Kinder aus Schulen, spielen, singen. Das war eine russische-polnische Freundschaft präsentiert, wie bei ehemaliger Ostdeutschland. Und wir müssen umbauen, dass die alle Häuser, nicht alles ist schon renoviert. Aber verschiedene Ideen. Und am Anfang war viele Häuser absolut leer ohne Menschen. Also ich bin hier eingekommen von der Eröffnung unserer Stadt und dann mit meiner Frau und zwei Söhnen. Der zweite hat Termin geboren am 30. September.
Also
und
ist wir geboren?
Nein. Wir haben unterschreiben mit Gemeinde, dass unsere Schlüssel von Wohnung sind am 15. September. Und 30. das war Termin für meine Frau. Mhm. Und leider, ich rufe jeden Tag. Natürlich, das war nur Festtelefon, keine Handys. Das war im 93. Und sie wartet noch 3 Wochen. Und 3 Wochen, unsere Kind ist geboren, aber der Schlüssel, wir haben am Mitte Dezember erhalten. Und wir sind umgesiedelt am Januar 94 und meine Frau weint. Einladen, nur Brot, Milch, keine Gemüsemöglichkeit kaufen, keine Fleisch. Ich habe eine, aus kommunistischer Zeit, einen großen Rucksack. Das war 4 Busse nach Neustettin und zurück.
Gingen.
Pro Tag. Und ich fahre dort, kaufe Gemüse, Fleisch und dann zurück. Natürlich, wir waren sofort arbeitslos. Und das war sehr schwierig. Nee. Große Wohnung, wir mussten das bezahlen. Das hat viele menschliche Probleme. Und sie hat geweint über ein paar Jahre. Und sie hat mir gesagt immer, ich will nach Warschau fahren. Ich will wieder zu Warschau, zu Krankenhaus, weil sie ist vom Beruf Geburtshelferin. Und wir mussten unser Diplom zur Schublade und ganz anders machen. Und sie hat einen Laden seit mehr als 20 Jahren, 22 Jahren, kleinen Laden. Und jetzt ich frage, willst du nach Warschau? Niemals, niemals. Also wir sind wie eine alte Bäume. Die Wurzeln.
Ja. Und damit starten wir unsere kleine persönliche Führung. Auch wenn es diesen Ort für die Polen erst seit 1992 gab und sie etwas Neues daraus geschaffen haben, so gibt es doch ganz, ganz viel Geschichte und auch ganz frühe Wurzeln.
Unsere Wurzeln stammen aus dem 16. Jahrhundert. Also kleiner Ort, heißt Linde, und das war ein kleines Dorf. Und heute, eine aus kurzer Straße, heutige geborene Solinowo, das ist Lindestraße. Mhm. Und viele alte Gebäude mit jedem Spitzendach, das sind die Gebäude, Dorfgebäude, ehemalige Dorf Linde. Mhm. Aber Bornesolinowo ist sehr bekannt in Deutschland von der Militärgeschichte. Mhm. Und die Militärgeschichte kommt aus Westpreußen, aus kleiner Stadt, heißt auf deutscher Zeit Hammerstein, wo haben die Deutschen gegründet, ein großer Truppenübungsplatz im 1878. Und das ist 30 Kilometer nach Nord, nach Nordost von Brno-Sulinowo. Mhm. Und große Teil in dieser Zeit, Umgebung von Brno-Sulinowo, das war Teufelsheide. Und das war sehr guter Platz für die neue Militärinfrastruktur eingerichtet. Zum Beispiel bei Lüneburger Heide ist ein Truppenübungsplatz, mhm, Bergen, Münster und andere. Mhm. Warum? Dort ist auch Heide, Lüneburger Heide. Und genau Casino wie in Brno-Sulinowo existiert bis heute im sehr guten Zustand in Bergen-Hohne. Mhm. Und auch die Mannschaftsbaracken, Kantine, also das ist eine Kopie. Das sind zwei Zwillinge-Truppenübungsplätze. Mhm. Und die erste Information von der Militärgeschichte, das ist ungefähr 7 Kilometer nach Süden von Brno-Sulinowo bei einem Dorf, heißt Großborn, und das ist Original-Ansichtskarten. Und erste Infrastruktur seit 1912. Und das war die deutsche, also das preußische Armee hat eine Pläne eingerichtet, einen modernen Truppenübungsplatz. Mhm. Aber Erster Weltkrieg
hat es
alles zu. Und dann nach dem Hitler-Eintritt zur Regierung am 30. Januar 1935, die Pläne sind wieder. Die Deutschen haben gebaut, ganze Kaserne in Brno-Sulinowo und auch im Süden Lager Westfalenhof für ungefähr 10.000 Soldaten in 2 Jahren. Alles tiptop, ungefähr mehr als 4.000 Arbeiter. Und vom Herbst 1935 in Deutschland war obligatorischer Militärdienst für jede Männer. Und darum die Armee braucht viele moderne Kaserne, moderne Waffen und natürlich Truppenübungsplätze. Und Truppenübungsplatz Großborn und Bergen-Hohne, das war modernste Truppenübungsplätze auf ganzer Welt. Das war alles geplant für 15.000 Soldaten, Wehrmachtssoldaten. Sie kommen auf ein paar Tagen auf Übungsmanöver, Scharfschießung und dann nach nächste. Also es waren Hunderttausende Soldaten in Zeit von 1936. Also alles Gebäude mit Spitzendach haben gebaut die Deutschen.
Ich merke, wie dieser Ort und diese Zeit langsam Geschichte für mich lebendig werden lassen. Und es liegt nicht nur an den Exponaten, sondern vor allem an den Geschichten, die Darius darüber zu erzählen weiß.
Richard von Weizsäcker. Als junger Soldat, er geht vom Großborn Richtung nach Polen, nach Tucheler Heide, und sein Bruder ist gestorben am 2. oder 3. September, 150 Meter von ihm. Also für uns interessiert menschliche Geschichte, individuell, egal aus welchem Land. Menschen, wir sind Menschen und wir wollen, dass die Geschichte über Menschen präsentiert.
Das spürt man ganz deutlich. Und ich merke, während ich Darius zuhöre, dass es auch einen Teil von mir berührt, der tatsächlich deutsche Geschichte ist und unsere Verbindung zu Polen. Und dass alles, was ich darüber weiß, eigentlich noch das Wissen aus dem Geschichtsunterricht ist, was nur meine Perspektive war.
Die deutsche Geschichte für uns ist sehr wichtig. Also das war viele, ein paar hundert Jahre hier waren Deutsche. Vom 16. Jahrhundert bis Ende Zweiter Weltkrieg. Und darum, wir haben viele Kontakte in Deutschland und wir wollen mehr Fragen stellen und wir warten auf Antwort, wie war damals, was, warum und so weiter. Aber das tragische Teil unserer Geschichte, das ist natürlich Militärgeschichte. Ganz, ganz persönlich.
Sehr empfindliche Geschichte.
Ja, für tausende Leute. Damals war eine Kartoffellandbombe und vom Zweiten Weltkrieg eine große Militärübungsplatz. Hier war auch interessante Geschichte vom, zum Beispiel von dem Hitlerbesuch. Hitler war hier zweimal. Also vom 10. bis 20. August 1938 auf zweitägiger Besuch auf eine große Manöver und zweite Mal am September 1939 von
Sorry, das ist der Blick von der Terrasse. Ja. So sah es aus. dieses alles.
Das war ein schöner Augenblick am See. Und das, also wir sind im ehemaligen Teil Kaserne, aber für die Offiziere, das war das schönste ruhige Lager neben See im Wald. Also das waren nur ein paar Häuser, nur ein paar Bäume, Entschuldigung. Mhm. Eine Bühne, das ist wichtiger, die Bühne, für, ich denke, das ist vom, das Foto war vom August 1938. Also wir präsentieren hier die tragische Geschichte, also Hitlerbesuch vom August 1938, das Originaldokumente, Originalfotos, und hier ist Beispiel. Ein Soldat hat gemacht drei Grenadiere-Schild aus Holz, und das ist das Motiv von dieser Ansichtskarte. Und das war eine Auflage Heinrich Hoffmann, das persönliche Fotograf von Adolf Hitler, und hat zrobił wielką karierę i pieniądze na Hitlerze.
Er hat große Karriere und großes Geld bei Hitler gemacht.
Und Hitler war hier mit einem speziellen Sonderzug von Berlin. Und er war zwei Tage mit seiner Mercedes G4.
Und gleich daneben entdecke ich in einer weiteren Vitrine das Bild einer Fußballmannschaft.
Im Zweiten Weltkrieg, hier war eine gute Mannschaft, Fußballmannschaft, HSV Großborn genannt. Und sie war Meister im Pommer. 83 Tore, 3 verloren. Also das war wirklich. Und im Halbfinal, Fußballpokal in Deutschland, sie haben verloren vom Final mit HSV Hamburg 3-2. Aber von dem Platz 3 war keine gespielt, weil die Alliierten bombardierten Nürnberg. Und das ist original die Kickerfußball aus dem Zweiten Weltkrieg. Und in jedem sind Artikel von den Meister von Großborn.
Und damit kommen wir zum Teil der Kriegsgefangenengeschichte des Ortes Borne-Solinowo.
Also hier, wir präsentieren die Geschichte von der Kriegsgefangenschaft. Also die erste Kriegsgefangene, es sind eingekommen polnische Kriegsgefangene am 2. und 3. September. Und das war ein Dulag, Durchganglager, heißt Dulag E, bis 9. November, wo die Deutschen haben gegründet, Stammlager, die polnische Soldaten und Unteroffiziere. Und am Frühling, das Lager war liquidiert, weil viele polnische Kriegsgefangene bleibt als Zwangsarbeiter. Und die Deutschen haben organisiert Oflag 2D, das ist Kriegsgefangenenlager für die Offiziere, Franzosen. Und die ersten Truppen, erste Franzosen kommen am 16. Juni 40, ungefähr 4.000. Am Anfang Juli, das war mehr als 6.000 Kriegsgefangene. Und wir präsentieren die Originalorden, Fotos. Und zum Beispiel, das ist eine Kriegsgefangenenarbeit. Das ist ein Kocher auf zwei Konservedosen eingerichtet. Und das ist Zigarettenschneider.
Zigarettenschneider?
Ja. Und die, also, das ist absolut Unikum. Das ist eine Puppe. Das hat selbst gemacht ein Kriegsgefangener. In Paris war eine kleine Mädchen, und seine Mutter hat geschrieben einen Brief, und sie hat geschrieben ein paar Worte für Papa. Ich will eine Puppe erhalten. Und er hat keine Möglichkeit kaufen und hat selbst gemacht. Das ist Sommerhemd vom französischen Kriegsgefangenen Offizier und andere Sachen. Trucine, jak to? Wypkał trucinami?
Holzspinne.
Ja, und Kopf, das ist vom Papiermasche. Von Papiermasche. Und nach dem Trocken, das ist sehr stark gemalt. Zu einem Paket nach Paris. Und die Mädchen hat diese Puppe genannt Oflagette. Also.
Oflagette?
Ja. Und vor 6 Jahren, das war eine alte Dame hier bei uns besuchen, unser Museum, und hat mir gesagt, ich schenke, also ich sende etwas Schönste, was ich habe von meinem Vater. Und das ist diese Puppe.
War das auch noch eine Geschichte mit den Schuhen?
Ah, die Schuhe ist immer weg. To pani objaśni to. Dobra. Że ona, często jak ją przenoszę, to ona gubi ten...
Also, schuwa irgendwo nur mit einem Schuh. Und irgendwie viele Jahre nachher, die Familie hat diesen Schuh gefunden und zugeschickt. Das ist eine rührende Geschichte.
Und das ist eine Aquarell. Und das ist eine wichtige Aquarell, ein Kriegsgefangener. Er kommt nach dem Krieg nach Frankreich. Er hat immer auf seinem Bett. Und nach dem seinen Start.
Über sein Bett.
Auf einen Stab. Der Sohn war hier und hat mir gegeben als Geschenk. Und ich habe diese Aquarelle gefunden. Das war eine Ausstellung in Genf im Zweiten Weltkrieg.
Ach was.
Und das war wirklich. Das war in Ausstellung in Genf, die Arbeiten vom Kriegsgefangenen aus verschiedenen Lagern. Und das, ich habe gesehen, das vor 2 Wochen vom Archiv Rote Kreuz in Genf. Ich habe gesehen, natürlich schwarz-weiß Foto. Und das ist, ich habe ein Original,
anders, ne?
Original Aquarell. Und das, ich muss jetzt abschreiben. Was ist das und warum? Das ist wirklich.
Und mir wird bewusst, dass ich mich eigentlich noch nie gefragt habe, wie Exponate ihren Weg in das Museum finden und wie viel Arbeit und manchmal auch wie viel Glück es sein muss, damit sie aus aller Welt ihren Weg in die Vitrinen und Schaufenster finden. Und natürlich braucht es Menschen wie Darius, die ihre Geschichte kennen.
Wie kommen Sie an diese Schätze?
Ich bin registriert auf 130 speziell Portale von Kriegsgefangenen, Militärgeschichte im ganzen Welt. Auf viele, viele, viele. Also ich brauche für jeden Tag ungefähr 2 Stunden nur die E-Mails lesen. Also ich komme ein bisschen vorher zur Arbeit und am Abend noch weiter. Wenn ich bin weg 3 Tage. Meine E-Mails ist absolut mit vielen Informationen. Also das ist wirklich, also ich habe ungefähr diese Soldatenbriefe von den deutschen Soldaten ungefähr ca. 600, 600, 700, weiß ich nicht genau wie viel. Also Stempel vom Poststempel von Großborn oder geschickt nach Großborn. Und das ist natürlich sehr interessante. Sehr interessante. Jeder ist interessant für mich, ja? Weil das ist menschliche Geschichte. Ganz personal. Mhm. Natürlich weiß ich nicht, warum die Leute haben das vielleicht auf der Makulatur.
Ja, Makulatur, also ja. Entsorgt.
Ja, und für mich, das ist natürlich ganz absolut Unikum, ja? Und ich weiß, wenn ich sammle das nicht, dass vielleicht...
Wird das für immer verloren gehen.
Ja. Wir sind verloren. Ja.
Zum Glück gibt es weitere Geschichten, die Darius bewahrt hat. Unter anderem die der Fluchtversuche.
Okay, das später, ich sage was. Ich muss, also die Franzosen haben gebaut ein Tunnel. Fluchttunnel. Im 1942.
Flucht.
Okay. 19 Soldaten über 7 Monaten ein Tunnel.
Fluchttunnel gebaut.
117 Meter lang, 12 Meter
tief.
Unter Erde. Das war Lager. Endes Lager. Wachmann. Ein Wachturm. Und hier die...
Wassergrab.
So, dass man es nicht mehr gesehen hat, ne?
Ja, genau.
Und nicht vom ersten Baracke bei Zaun, nicht vom zweiten, vom dritten.
Aus dem dritten Baracke her wurde das angefangen.
Ja, und sie machen das 7 Monate.
Haben
natürlich gemacht? Ganz Geheimnis, Probleme mit Sand, weg und so weiter. Das ist eine große Sache. Und am ersten Tag 9 Personen sind weg. Am 2. 8 Personen.
Also am, schon weg,
aus dem Lager. Mhm. Und am 3. Tag, Esther ist aus dem, trzeciego dnia, pierwszy, który wychodził z tego tunelu, został dostrzeżony przez wartowników.
Am 3. Tag, der erste, der gerade den Fluch ergriffen hat, wurde doch erspäht aus dem Turm und das war schon das Ende der Geschichte.
Er war viermal verletzt, zweimal im Arm, zweimal im Bauch. Vier und dann ein paar Stunden später, er ist gestorben. Mhm. Und nachdem, nach ein paar Wochen, die Kriegsgefangenen sind umgesiedelt nach anderen Lager. In 3 Tagen, die Deutschen haben 3500 Soldaten nach Arnswalde abtransportiert und aus Arnswalde nach Großborn 3500 polnische Kriegsgefangene. Und das ist gemischte Geschichte an dieses Lager. Also wir haben diesen Tunnel, was ich habe vorher gesagt, am letzten Jahr, wir haben gefunden. Wo war das? Und das ist ein bisschen langste. Also wir schätzen mit Georadar 162 Meter.
Das ist begraben mit Händen, mit Löffeln, mit.
Nein, ja. Das ist so, wir haben nicht penetriert. Nur Untersuchung.
Nee, aber damals, wie haben die den gegraben, den Tunnel?
Sie haben.
Teller?
Ja. Mit Teller und verschiedene Sachen. Sie haben alles selbst gemacht. Ne?
Wo lässt du das Erdwerk?
Ich habe das auf dem Film gesehen. Ne? Die haben dann so Säcke und dann gehen sie spazieren und durch den
Beine. Das war die Holzbaracken. Das war, haben gebaut nicht für Kriegsgefangene, für deutsche Arbeiter, für DAF, Deutsche Arbeitsfront. Und das Boden war ungefähr 40 bis 60 Zentimeter oben nach Erde. Aber vor, außen, das war alles mit Bretten
zugemacht.
Und also das war ein
Platz.
Und sie haben von einer Baracke, aber nach ein paar Monaten, sie haben alles voll. Mhm. Sie machen noch andere Korridor gegen andere Baracke und noch weiter. Und ich will machen eine archäologische Untersuchung. Natürlich, das kostet hunderttausend Zlotych. Aber im Zukunft, ich will nur offen, wo ist Eingang. Sie haben eine Kammer gemacht für die Wäsche gelassen und so weiter.
Ja,
und
wir müssen sich
aufsehen, und endet diese Tunnel und eine Weg durch die Tunnel oben. Ich will nicht penetrieren, weil das ist zu kompliziert. 8 bis 12 Meter, das ist. Also hier ist eine Geschichte von den polnischen Kriegsgefangenen. 3500 nach Aswalde Franzosen und 3500 Polen. Und jeder Kriegsgefangene hat Möglichkeit, schicken 2 Briefe.
Das ist pro Monat.
Mhm. Und 2 Ansichtskarten. Das ist Ansichtskarte. Und das ist Maximum. Ich habe noch... Die Brief war das. Aus einer Seite schreibt Kriegsgefangene nach die Adresse und dann auf die zweite
Seite.
Auf zweite Seite, das ist nicht gleich.
Ja, ja.
Ich habe noch Original in meinem Archiv, ganze. Und natürlich, jeder Brief war
durch Zensur?
Zensuriert. Mhm. Und muss schreiben nur mit Bleistift. Und wenn die Familie will, antwortet, das ist ein Rückantwortbrief, muss abtreten und auf die Originalformular geschrieben. Das war, und das ist, welche Papier? Papier Kedove?
Kreidepapier.
Warum Kreidepapier?
Geht nicht kaputt.
Nein. Ist nicht möglich, napisać atramentem sympatycznym.
Ah, da kann man nicht mit den sympathischen Tinte schreiben. Also was man dann unter Licht oder Wärme anguckt. Aber das fand ich da so fasziniert.
Und nach dem zum Beispiel, das ist ein Umschlag. Das war ein Umschlag. Das war sehr praktisch. Und die beiden waren
zusammengeknickt.
Mhm. Und die Familie wer will antwortet.
Und auf den
nur auf die Original. Keine andere Möglichkeit. Und das war, also die polnische Kriegsgefangene hinter Stacheldraht organisiert normales Leben. Ich habe eine große Bibliothek, 26.000 Bücher, Sie organisiert Universität hinter Stacheldraht, Rechtabteilung, Lehrerabteilung, Ingenieurabteilung. Und das ist ein Beispiel einer wissenschaftlichen Arbeit. Übersetzung Handschrift und Charakter von Ludwig Klages. Das ist über zwei polnische Kriegsgefangene auf polnischer Sprache übersetzt. Und das ist absolut Unikum, dass die Przekazy pieniężne. Geldsendung. Mhm. Also viele von den polnischen Kriegsgefangenen, Familien lebt im Generalgouvernement. Und sie
also
haben. Neben Krakau. Krakau, das war eine Hauptstadt vom Generalgouvernement. Und sie haben Möglichkeit, das Geld, Soldgeld, schicken zu Familien. Aus Kriegsgefangenenlager das Geld schicken nach.
Zu der Familie.
Und das ist zum Beispiel 85 Mark, 100, 120. Die Leute machen Augen auf, wie es möglich. Aber das war Genfer Konvention. Und nicht alles im Zweiten Weltkrieg Geschichte ist grau, nicht alles ist schwarz oder weiß. Verschiedene Farben sind Menschen natürlich. Also die polnischen Kriegsgefangenen haben ein großes Theater
geführt, ja.
Und die Frauenrolle spielt natürlich die Männer. Und Sport, Kultur, Ausbildung und Glaube, das war sehr wichtig für die Kriegsgefangenen gegen eine schwere Krankheit. Stacheldrahtkrankheit, ja, psychische Krankheiten. Und sie haben organisiert auch Olympische Spiele hinter Stacheldraht am 30. Juli bis 15. August 1944. Und die Medaille war nichts von dem Gold, vom Silber und Bronze, vom Papier. Und das sind drei Originale, drei originale Medaille aus diesen Olympischen Spielen. Und sie haben organisiert auch eine Bank am Herbst.
Sie haben eigene
Bank. 1944. Das war Groschen und Piast heißt eine. Mhm. Und das ist oben das. Bank, Kriegsgefangenenlager 2D, Serie A und das also kleine Gestempel. Und sie haben organisiert auch eine Post. Und das sind original Briefmarken. Das ist ein Block mit drei, Holzschnitt. Aha, aus Holzschnitt mit drei Farben und eine Jubiläum gestempelt, ja, von den Olympischen Spielen. Also, das war andere Welt hinter Stacheldraht. Ja. Und das war wirklich am Ende 1944 mehr als 5.400 Kriegsgefangene waren Offizier und auch Ordonnanz.
Und dann gab es noch ein weiteres Gefangenenlager.
Und neben diesem Lager, die Deutschen haben gebaut neues Lager nur für rote Armisten. Das ist andere Welt. Polnische Archäologen von drei Jahren, 2002, 2003, 2004, haben gearbeitet und haben drei Friedhöfe gefunden. Auf dem großen circa 10.000 sowjetische Soldaten, welche haben gestorben im Stammlager 302 im Zweiten Weltkrieg. Und hier, wir haben das paar Sachen, welche haben gefunden, die polnische Archäologen.
In den Gräben?
Im Gräber. Und zum Beispiel Erkennungsmarken von dieser Kriegsgefangenenlager. Ich nehme nur mit Handschuhen. Ja, ja. Das ist ein Erlebnis, ja. Und die Lebenden haben alles gestohlen von den Gestorbenen.
Ja, ja.
Wäsche
haben,
und
ja,
alles. Also nicht viele Sachen haben gefunden. Und jeśli istnieje piekło na ziemi, jeśli ktoś wierzy w piekło, to jeńcy sowieccy przeszli piekło na ziemi do kwadratu.
Wenn es eine Höhle gibt, wirklich, das sind die russischen Soldaten, die haben das hundertprozentig erlebt.
I dlatego te kartoteki ciągle przypominają historię pojedynczych osób.
Also die Kartei, die wir hier aufgehängt haben, die sollen uns an jedes menschliches Leben uns erinnern.
I my mamy opracowanych 17 tysięcy nazwisk.
Er hatte 17.000 Namen.
To trwało 7 lat.
Gearbeitet in 7 Jahren.
Jeszcze pozostało 35 tysięcy.
Das sind nur 35.000 geblieben zu bearbeiten.
Und dann erzählt Dariusz noch über das Kriegsende und die Zeit ab 1945.
Das ist auch vom... hier ist eine Fahne. Ein französischer Kriegsgefangener, er war vorher in einem Kriegsgefangenenlager, dann er war abtransportiert nach Answalde und am Ende Januar 1945, er war krank in einem Lazarett, kleines Lazarett im Kaserne in Answalde. Und die Deutschen haben evakuiert alle aus Answalde, aber die Kranken bleiben in diesem Lazarett. Und die kommen sowjetische Soldaten und er hat diese Fahne aus einer Jagdmast jetzt.
Vom Mast?
Vom Mast mitgenommen als eine seine Trophäe von dem Krieg. Und sein Sohn von 3 Jahren hat, wir haben ein Fest gemacht hier und gegeben für uns. Dass diese Fahne aus dieser Zeit, ja. Und das ist keine Propaganda und Nazi oder was, ich muss aufschreiben, ja. Weil die Deutschen haben Angst, nationalistische Fahne. Und die Deutschen haben auch im Zweiten Weltkrieg Artillerieschule. 6 Monate und er bleibt ein Offizier. Und das ist original Erkennungsmarke von Deutsche von der Schule, ja. Artillerie-Lehrregiment, das war 5 Regimenten, mehr als 4000 Fahnenjunker. Und am Ende des Kriegs, am Januar 1945, sie waren auf die Pommerstellung. Und die Russen und Polen haben von der Schule keine Kriegsgefangene, alle waren erschossen. Aber wenn die überleben Zweiten Weltkrieg, das ist noch wieder eine Geschichte. Was sie machen.
Feinde des Russen, weißt du? So, also, wieso haben die erlebt? Ne? Und wenn die erlebt haben, dann waren die nach Sibirien geschickt.
Ja.
So oder so haben die verloren.
Im deutschen Kriegsgefangenschaft, das Angriff Deutscher nach Russland, das war 22. Juni 1941. Und in 7 Monaten, die Deutschen haben mitgenommen 1.900.000 Soldaten zur Kriegsgefangenschaft. 700.000 ist gestorben. Aber im Zweiten Weltkrieg, in deutscher Kriegsgefangenschaft, war 5.700.000 sowjetische Kriegsgefangene. Also das ist, und noch Engländer, Polen, Serben und viele andere.
Sie gehen auf, ne?
Und wie Dario schon sagte, ist selten alles schwarz oder weiß. Und so erzählt er auch noch die Geschichte von Erich Heim, einem deutschen Helden für die Polen.
Polnische Kriegsgefangene organisiert auch Konspiration in diesem Lager. Und sie haben keine Möglichkeit, aus Lager gehen. Und sie haben einen Mitarbeiter, deutscher Wachmann, er heißt Erich Heim. Und diese Organisation war dekonspiriert am September 1944. 5 polnische Kriegsgefangene sind über Gestapo mitgenommen und dann erschossen, ein Schuss im Kopf, im Konzentrationslager Mauthausen am 9. November 1944. Und dieser Wachmann war ein Gerichtsprozess und am 13. Februar ist erhängt worden. Am 45, ein paar Wochen vom Kriegsende. Also ein Deutscher hält für die Polen. Und keine Information hier. Und ich will eine Tafel in Zukunft. Er war ein Homosexuell, aber das spielt keine Rolle. Für uns, er war ein Held. Für Polen. Also wenn das interessiert, wir gehen auf eine Minute zu meinem Büro und ich zeige, machen Sie ein Fotos von den Dokumenten von Erich Heim. Bitte, und wir gehen nach oben.
Da sind wir.
Ja. Das ist meine Sammlung von Geschichte, ja. Das ist nur 240 Ordner. und ungefähr 30 noch zu Hause, welche ich arbeite. Also das ist für einen Mann, das ist schwierig. Also, das ist ein Buch. Retter im Uniform, nicht Ritter. Retter im Uniform, welcher war menschlich für die anderen Leute. Mhm. Und er war einer von den Sechsten. Und noch andere, das ist in Berlin existiert Mauermuseum. Mhm. Dieses Mauermuseum hat eingerichtet einen Wachmann vom Oflag 2. Dann nach dem Krieg Dr. Rainer Hildebrand. Also die Geschichte ist ganz verschiedene.
Ja, und ohne sie würde es das alles nicht
entstehen.
Nicht gar geben. Keinen Fall. Ja. Also ich finde das sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Ein echtes Lebenswerk.
Ja? Ja, ich weiß nicht, wie lange.
Das ist noch nicht zu Ende. Der Mann ist jung.
Nicht jung.
Ja, und es gibt eine Stiftung und es wird.
Ja, aber die Stiftung, das ist wie ein Kind.
Ja, natürlich.
Wenn wir selber gehen, ja, natürlich Schritt zu Schritt. Also, wir haben kein Geld. Also, unsere Wohnung, unser Haus ist ungefähr wert 500.000 Leute. Das ist ungefähr 600 Quadratmeter Haus. Ehemalige Badehaus. Und
habe ich dir gesagt,
also wir brauchen ungefähr 700.000 Euro für Renovation und ein eingerichtet für schönes Museum. Und das ist Schritt zu Schritt. Natürlich, wenn ich bin angekommen und ich habe nur eine Fotokopie von Ansichtskarten und Schritt zu Schritt, ich habe viele gekauft und also ich trinke Alkohol, keine rauche.
Ich trinke kein Alkohol.
Ja, nur ein paar Bier pro Jahr. Und ich sammle das Geld und kaufe Ansichtskarte und andere Sachen und eine Karte. Und meine Frau hat gesagt, mein Gott, wir waren nicht über vielen Jahren kein Urlaub. Ja?
Gemacht.
Also meine Frau seit 22 Jahren, das war nur einmal 2 Wochen im Urlaub.
Aber wir haben hier Urlaub, das ist es, ne? Wir sind hier in Urlaub.
Nein, aber sie arbeitet 6 Tage pro Woche.
Weiß. Ja, klar.
Ja, das ist schwer. Also vielleicht am nächsten Leben ist es besser. Wir haben mehr Zeit. Also ja, das ist das, also wie viele Leute sagen, ich bin ein bisschen dumm, vielleicht, ja. Aber ich mache nicht für mich das, für nächste Generation. Weil ich gesammle nicht, dass wir haben keine mehr Informationen von unserer Vergangenheit.
Ja, es wenig. Und
Gott sei Dank, dass wir haben Kinder und vielleicht, dass die nächste Generation was macht, etwas Neues. Also meine Kinder, damals das interessiert nicht. Aber, ja, aber sind sie jedes Jahr Älteste? Und stellen mehr Fragen. Und wenn ich organisiere die Stiftung, mein ältester Sohn, das ist der Chef von dieser Stiftung, Mittelsohn, Vizechef. Also, und jeden Tag fragen mich mehr. Also ich mache es Schritt zu Schritt. Wie ein Narkotiker. Tropfen, Tropfen zu Tropfen.
Und auch wenn es an diesem Tag schon viele bewegende Worte gab, eine abschließende Geschichte hat Dariusz dann doch noch für mich.
Das war Direktor vom Radio Free Europe in München, über vielen Jahren, Jan Nowak-Jeziorański. Und er war hier 5 Tage und das ist wirklich ein sehr großer, wichtiger Mann in Polen. Und na koniec chciałem powiedzieć słowa po polsku, a pani przetłumaczy. On powiedział słowa bardzo ważne dla nas mieszkańców Wolnego Słynowa.
Paweł, tak jak zjawiliście się w Fierdzie... Bewona hier.
Also, powiedział dokładnie tak. Waszym obowiązkiem.
Unsere Pflicht ist.
Waszym obowiązkiem. Jest poszukiwanie szczęścia.
Es suchen nach dem Glück.
Szczęście nie znajduje się w majątku.
Glück findest du nicht in Reichtum.
Nie we władzy ani karierze.
Nicht in der Macht und nicht in der Karriere.
Ale w służeniu innym.
Aber in den anderen zu helfen.
Sobie służy się najlepiej.
Für sich den man am besten.
Gdy służy się innym.
Indem man den anderen dient.
I to jest inspiracja dla nas.
Und das ist die Inspiration.
I to by było na tyle.
Und das wäre wohl zu Ende der Geschichte.
Vielen, vielen Dank.
Kein Problem.
Ah, mir geht es zwei so Gänsehaut hin und her. Das ist ja so rührend, das Ganze.